Diese Woche darf ich euch zu Beginn noch kurz unsere neue Hörerin des Monats, die Laura, vorstellen. Wie ihr wahrscheinlich eh schon mitbekommen habt, versuchen wir mit dem Format jedes Monat jemanden von euch am Ende jeder Folge vor den Vorhang zu holen und die Person spricht dann ganz bequem von zu Hause aus für einen Monat die Outros ein und erzählt ein bisschen was über sich. Die Laura ist 29 Jahre alt und Wissenschaftlerin im Bereich der Embryonalentwicklung und wir kennen sie bereits persönlich, weil sie war bei unserem gemeinsamen Besuch zu den KZ-Gedenkstätten dabei. Also bleibt unbedingt immer bis zum Schluss dran, weil dann lernt ihr dieses Monat die Laura besser kennen und sie gibt auch super Tipps zu ihren Lieblingsfolgen. Andreas und ich, wir lieben dieses Format und vor allem finden wir es richtig cool, wenn eure Stimmen im Podcast zu hören sind. Und fürs Mitmachen gibt es dann auch immer eine Kleinigkeit von uns als Dankeschön. Also wenn ihr am Ende einer der nächsten Folgen zu hören sein wollt, schaut mal vorbei auf erklärmir.at/monat und meldet euch an. Und jetzt noch ein großes Dankeschön an Mahmoud und an Mia, dass ihr vor kurzem begonnen habt, Erklär mir die Welt finanziell zu unterstützen. Danke, danke, danke. Wir haben uns total darüber gefreut. Wer jetzt auch mithelfen will bei unserer Mission für mehr Bildung und Aufklärung, kann auf erklärmir.at/support gehen und dort ein passendes Paket auswählen. Jetzt wünsche ich euch aber noch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie man korrupt wird, und das ist keine Anleitung, sondern wir wollen ein bisschen verstehen, wie sowas passieren kann, und das erklärt uns Peter Hochecker. Hallo.
Hallo Andreas, danke für die Einladung.
Hallo lieber Peter, danke, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn kurz vorstellen, bitte?
Ja, mein Name ist Peter Hochecker. Ich bin von Geburt Steirer in Würzzuschlag geboren, im Jahr 1949. Habe dann ein Gymnasium in Weidhofen an der Ips absolviert, später in Wien Betriebswirtschaft studiert und nach dem Studium und parallel einigen Praktiken habe ich mich dann mit meinem Bruder selbstständig gemacht. Und wir haben schon am Anfang versucht, unser Feld gemäß unserer Fähigkeiten zu definieren. Und das war dann die Unternehmensberatung im Bereich Kommunikation.
Peter, für die Leute, die in den letzten 20 Jahren keine Zeitung gelesen haben, warum kennt man dich?
Warum kennt man mich? Ich war in einige Korruptionsfälle verwickelt. Bin auch zweimal verurteilt worden. Beim ersten Mal in einem Telekom-Prozess, wo es darum gegangen ist, dass die Telekom einen Wahlkampf des BZÖ finanziert hat und ich dafür sozusagen die Empfehlung abgegeben habe. Und die zweite Verurteilung war der berühmte BUWOG oder die Vergabe der Bundeswohnungen, wo ich involviert war, und zwar habe ich Informationen weitergegeben, nämlich vom Finanzminister Grasser zu dem Konsortium, das das dann gewonnen hat. Und der Prozess waren dann 3 Jahre, ich habe mich schuldig bekannt und das war die zweite Verurteilung. Und natürlich gab es bei beiden Dingen ein enormes mediales Interesse und daher kennen mich viele.
Ich gehe noch kurz ein bisschen auf die BUWOG ein. Also da ging es darum, der Staat hat Immobilien besessen, die wollte er verkaufen. Warum braucht der Staat so viele Wohnungen? Verstehe ich eh nicht. Sehr gescheit, verkauft man. Mit dem Steuergeld kann man dann was anderes machen, Schulen finanzieren, Straßen bauen, was auch immer uns Schönes damit einfällt. Und das ist halt dann, gab es dann Bieterverfahren, da liebe private Immobilienkonzerne, wer auch immer das kaufen möchte, bietet es dafür. Und dann ist natürlich interessant für einen Immobilienkonzern oder für ein Konsortium, das damals mitgeboten hat, was muss man denn circa bieten? Müssen wir 1 Milliarde bieten oder 2 oder 500 Millionen? Wir wollen natürlich so wenig wie möglich bieten. Wir SteuerzahlerInnen haben natürlich den Wunsch, dass die so viel wie möglich dafür zahlen. Und da ging es halt dann darum, dass du gute Kontakte hattest ins Finanzministerium und dann dafür bezahlt wurdest von einem Konsortium, dass die dann Informationen bekommen haben, was sie dann circa bieten müssen, damit sie es bekommen. Genau, oder? Habe ich es richtig?
Richtig zusammengefasst. Der Ausgangspunkt war, dass es drei Bietergruppen gegeben hat. Und eine Bietergruppe bestand aus der Raiffeisen Oberösterreich, das war der Konsortialführer, der Immofinanz und der Vienna Insurance Group. Und die Raiffeisen Oberösterreich hatte einen guten Lobbyisten, nämlich den Wilhelm Molterer. Der war damals Clubobmann der ÖVP und der hat beim Finanzminister Karl-Heinz Grasser angerufen und gesagt, bitte Karl-Heinz, schau, dass das Österreich-Konsortium den Zuschlag bekommt. Also politische Intervention, ein politisches Interesse. Und Grasser hat ihm gesagt, Sie müssen einfach den höchsten Preis bieten. So. Und dann war meine Aufgabe, das Österreich-Konsortium so zu beraten, dass sie den höchsten Preis bieten. Und die Einschätzung war damals so, dass man sagt, naja, das Ganze ist ungefähr 2,5 Milliarden wert, also 1,5 Milliarden Übernahme von Krediten und ungefähr 1 Milliarde Barsumme. Und ich habe das auch dem Konsortium der Immofinanz und der Raiffeisen Oberösterreich so mitgeteilt. Und die haben nicht so ganz daran geglaubt, dass das so viel wert ist und haben im ersten Angebot nur 830 Millionen Euro geboten und die CA Immo 927. Und da waren sie natürlich erschrocken, aber weil es eine Vereinbarung gab mit mir, konnte ich durch Gespräche noch erwirken, dass es eine nächste Runde gab. Und in dieser Runde haben wir vom Finanzminister über Maischberger eine Orientierungszahl bekommen, diese berühmten 960 Millionen. Und die habe ich dann an das Konsortium weitergegeben und die haben dann knapp darüber geboten. Und CA Immo hat nur 960 geboten und so gab es den Zuschlag.
Genau, das ist ja auch, falls wir tatsächlich eine Anleitung zur Korruption machen würden, dann, also die haben dann 961 Millionen geboten, was ein bisschen auffällig ist. So.
Ja. Das war sehr auffällig, ja.
Also how not to do it. Genau, und du bist da verurteilt worden als Beitragstäter zur Untreue und
richtig.
Beitragstäter zur Bestechung, weil Teil ja dann auch wieder
richtig.
Zurückgeflossen. Also du hast knapp 10 Millionen Provision ist geflossen und ein Teil ist dann auch an
der. Also 20% der Provision sind bei mir verblieben. 80% der Provision sind an Walter Maischberger weitergeleitet worden und diese 80% sind auf drei Konten aufgeteilt worden. Das war das Konto Walter, Nathalie und Karin und das Konto Walter war sozusagen das berühmte Konto 400815, das dem Karl-Heinz Grasser zugerechnet wurde.
Mhm. Genau, normalerweise muss man immer so aufpassen, es gilt die Unschuldsvermutung und so weiter, das ist aber ausjudiziert.
Es ist ausjudiziert und genau. Man kann die Dinge beim Namen nennen.
Genau, bist verurteilt worden, musst deshalb auch noch ins Gefängnis. Karl-Heinz Grasser ist verurteilt worden, sitzt schon im Gefängnis. Eines der größten oder das größte Korruptionsverfahren in diesem Land. Bevor wir aber so weit kommen, würde ich erstmal ein bisschen, du hast in deinem Buch Die Schattenrepublik, ein Lobbyist packt aus, auch über deine Vergangenheit geschrieben, wie du so ein bisschen mit deinem Bruder auch in das Business gekommen bist. Und ich habe es mit großem Interesse gelesen. Und ich möchte so ein bisschen ein paar Dinge erzählen, wo ich mir schon gedacht habe, so, muss man schon auch damit leben können, dass das zu tun. Würde mich sehr interessieren, wie du da heute darauf blickst. Also es fängt an mit so kleinen Dingen, so mal, meistens hast du Geld bekommen dafür, dass du dem Unternehmen einfach geholfen hast, was ja prinzipiell mal nichts Verwerfliches ist. Unternehmen braucht man in Österreich. Aber dann habt ihr zum Beispiel mal so einen Verein für Gesundheit gegründet, das dann eigentlich nur Propagandatool war, damit Ovomaltine recht zuckerhaltigen Kakao verkaufen konnte. Da ist Geld an Experten geflossen, dass die Studien machen, die dann so passen, dass für Obermaldina gut ist. Dann ging es so für einen Kunden, wollte man den Konkurrenten Eternit schlecht machen, wie du das beschreibst, die mit Asbest gearbeitet haben. Da ging es, hat dann ein Betondachsteinhersteller Studie finanziert. Auch noch immer nicht verwerflich, wenn man das alles klar ausweisen würde. Und da hast du auch geschrieben, Teil von deinem Job war auch, du gibst dir dann, schaust, dass Journalisten das interessiert. Und dann auch ganz wichtig, dass die Journalisten halt nicht erfahren, wer denn diese Studie finanziert hat. Was auch was, wo ich es gelesen habe, auch schon, dass ich als Journalist kriegt man auch Bauchweh, ist irgendwie nicht fair. Genau, und da gab es immer wieder Dinge, zum Beispiel auch bei Zeckenimpfungen. In Österreich sind wir alle Zecken geimpft. In ganz vielen Ländern ist das nicht der Fall. Eigentlich sagen ganz viele Gesundheitsexperten, die Empfehlung ist, das sollten Leute machen, die viel im Wald arbeiten oder viel im Wald sind. Der Rest braucht es eigentlich gar nicht wirklich. Und du hast da auch mitgeholfen, diese Bewusstseinsarbeit zu machen und ein bisschen so die Angst zu schüren, dass wir uns alle Zecken impfen lassen. Wo ich mir dann auch denke, wenn ich so meine kurze Zeit, die ich auf dieser Erde habe, so einsetze, so möchte ich die dafür einsetzen, dass Leute sich gegen was impfen lassen, was sie gar nicht brauchen. Ja, genau. Und dann gab es auch noch zum Beispiel beim Glasfaserausbau, und das ist jetzt kein Verhör oder so, du schreibst das ja alles selber in deinem Buch, du beschreibst das ja. Da ist dann darum gegangen, dass Huawei wollte bei der Telekom noch mit ein Angebot machen für den Glasfaserausbau, da hast du geholfen. Und dann schreibst du da auch mal, das habe ich mit großem Staunen gelesen, da haben dann zwei hochrangige Telekom-Manager noch 250.000 Euro geschenkt bekommen. Und du schreibst, damit wollte ich ihnen zeigen, wie großzügig ihre chinesischen Freunde sind. Schlechtes Gewissen hatte ich keines. Huawei bekam die Aufträge, die Telekom einen starken Partner. Ich dachte gar nicht daran, dass die Vorstände ein solches Geschenk eigentlich bei ihrem Arbeitgeber hätten abliefern müssen. Mich interessiert sehr, du beschreibst, was für ein großer Reiz das war, so zu merken, okay, man hat Einfluss und man verdient gutes Geld und man kann Dinge bewegen. Du beschreibst dich da oft als Strippenzieher, der das Verhalten anderer Menschen gesteuert hat. Wenn der heutige Peter Hochegger da vor mir sitzt, der das alles in einem Buch beschrieben hat, der auch im Buburg-Prozess sich schuldig bekannt hat, Geständnis abgelegt hat. Wenn du heute auf den jungen Peter Hochegger blickst, der da Unternehmen aufgebaut hat, sag nicht, dass alles fragwürdig war, was du gemacht hast, aber bei vielem habe ich mir gedacht, so, und du bist mal, wir haben auch ein Vorgespräch geführt und habe dann auch gleich mit meiner Freundin gesprochen, so, ach, das ist so komisch, weil es ist ein sympathischer Mann, der redet da mit mir am Telefon, der ist so sympathisch. Und dann liest man dieses Buch und denkt sich, boah, was der alles gemacht hat im Laufe der Zeit. Nicht so sympathisch, genau. Wie blickt denn da heute der Peter Hochegger zurück auf das, was du da aufgebaut hast, im Laufe der Zeit und gemacht hast?
Wenn ich natürlich zurückblicke, weiß ich habe viele Dinge falsch gemacht und würde sie nicht mehr machen. Auf der anderen Seite bin ich dankbar für alle Erfahrungen, die ich gemacht habe, weil sie mir geholfen haben, nämlich zu mir selbst zu finden. Und aus der Erkenntnis heraus war ja ich auch in der Lage, dieses Buch zu schreiben, Die Schattenrepublik. Und was ist die Schattenrepublik? Ich habe sie von mir abgeleitet, nämlich von meinen Wünschen, von meinen Zielen, von meiner Gier, von meinen Begierden, von meinem Erfolgsstreben. Und das definiert uns ja auch energetisch. Das heißt, Frequenzen, wir strahlen das aus. Und es gibt ein Sprichwort, das heißt, gleich und gleich gesellt sich gern. Und so bin ich halt auf Menschen getroffen im System, die ähnlich gedacht haben. Und dann haben sich spezifisch aufgabenbezogen immer wieder Gruppierungen gefunden, die zum eigenen Vorteil und zum Nachteil vieler Dinge umgesetzt haben. Und das ist die Schattenrepublik. Und wenn man sich so die einzelnen Beispiele, die du angeführt hast, anschaut, da gibt es ja irgendwo einen gemeinsamen Nenner. Und bevor ich mit meinem Bruder in das Kommunikationsgeschäft eingestiegen bin, haben wir ein bisschen recherchiert, wie schaut das international aus. Und wir haben erkannt, dass es immer wieder Bewegungen gibt, in die man dann Produktnutzen hineinpositionieren kann. Das war damals das Bewusstsein für Gesundheit, das Umweltbewusstsein. Und dann haben wir auch gemerkt, dass Testimonials, glaubwürdige Testimonials, sehr wichtig sind für Botschaften. Und dann haben wir auch gesehen, dass es gemeinsame Nenner gibt, um überhaupt in die Medien hineinzukommen. Das sind im Englischen Money, Big Names, Sex, Crime, Conflicts und Fear, also Angst. Und wenn man sozusagen hier ein schönes Mix von diesen Dingen hat, dann ist das ein Türöffner für die Medien. Und wir haben, wenn man jetzt auf die Zeckenschutzimpfung zurückkommt, war das damals so, dass es eine Durchimpfungsrate von 60% gab in Österreich, schon relativ hoch, aber es war noch nicht genug. Und dann hat man uns gefragt, na, können Sie uns da nicht helfen, dass das noch mehr wird? Und da haben wir mit der Angst operiert und mit Testimonials, mit Experten. Und das war ein in sich geschlossenes System. Da haben alle mitgespielt, Ärztekammer, Apothekerkammer, Politik. Und die kleine Zecke ist aufgeblasen worden zu einem riesigen Monster. Und gemeinsam mit den Ärzten und mit den Kammern ist das glaubwürdig transportiert worden. Aber es war eine Angstkampagne und viele Leute sind darauf hineingefallen.
Mhm. Ja, und weißt du noch, was dich damals angetrieben hat in dieser Frühzeit? Du wirst dann auch gemerkt haben, okay, so erste Erfolge, das fühlt sich schön an, wollen ja alle erfolgreich sein, wir wollen alle irgendwo wirksam sein, Geld ist auch besser als kein Geld. Was hat dich angetrieben oder was wolltest du da vom Leben?
Na, das war das Erfolgsstreben. Unser oberstes Ziel war zufriedene Kunden. Und das war die Währung, mit der wir gelebt haben, weil ein zufriedener Kunde empfiehlt dich weiter. Und das war dann auch so, es hat einmal einen Bericht in der Wirtschaftswoche gegeben, die diskreten Regisseure. Und da sind die Beispiele abgehandelt worden, Ovomaltine, Stahlbeton, ein Zimmerdecken, ein Krankmacher oder wie schreibt man ein Gesetz. Und das haben Berater für die Immuno gelesen und so sind wir dann zur Zeckenschutzimpfung gekommen. Das heißt, wir sind dann ständig weiterempfohlen worden. Oder Stahlbeton, Zimmerdecken, ein Krankmacher. Das hat uns eine Empfehlung eingebracht beim Betondachsteinhersteller Bramag, nämlich gegen den Asbest zu Felde zu ziehen. Und wir haben da nie lange nachgedacht. Wir waren der Überzeugung, dass das alles gut ist und nichts reflektiert.
Mhm. Aber warst du wirklich da, glaubst du, dass du damals wirklich der Überzeugung warst, dass das gut ist? Oder war es dir einfach wurscht? War dir quasi dein eigenes Vorankommen wichtiger, als ob das jetzt andere Leute schädigt oder einen Nutzen für die Gesellschaft macht?
Nein, man rennt, erstens einmal, ich habe für mich erkannt, man rennt mit Scheuklappen durchs Leben und man baut einen Verdrängungsmechanismus auf. Und ich habe das im Buch beschrieben mit der Metapher, der Frosch im lauwarmen Wasser. Ne? Also man ist erfolgreich, es fühlt sich gut an, schön lau, schön warm, ne? Wird noch ein bisschen wärmer. Und dann übersieht man es, dass es heiß wird, ja. Und bis man verbrennt. Und irgendwann, im Jahr 2009, dann bin ich sozusagen verbrannt, aber nicht so, dass es tödlich war, sondern ich bin aus dem System hinausgeflogen.
Mhm. Ja, aber du warst dann auch einmal in einer ORF-Diskussionsrunde mit der Irmgard Gries und die hat dann auch so gesagt, so, aber Herr Hochecker, so, Sie sind ja ein gescheiter Mann, Sie sind ja, du hast einen Doktortitel, du bist ja gescheit, du hast viel gelernt.
Danke, danke.
Viel. Also und ich finde, da hatte sie so einen Punkt, wo ich mir auch gedacht habe, ja, der Mensch kann viel verdrängen, aber das war da schon ein bisschen bewusst, oder, was du da gemacht hast?
Es war mir im tiefsten Innern bewusst, aber ich habe es verdrängt. Und warum war es mir bewusst? Ich habe 2 Jahre, bevor das mit der Buburg aufgeflogen ist, den ersten Albtraum gehabt. Mhm. Ich habe geträumt, ich habe alles verloren und bin in der Früh aufgewacht, schweißgebadet und habe mir gedacht, so ein Blödsinn. Und ein ähnlicher Traum ist dann noch einmal gekommen, aber was auch interessant war, meine Ex-Frau hat mir mal gesagt, Peter, du wirst sehen, irgendwann wirst du abstürzen. Sie hat keine Ahnung gehabt, was ich gemacht habe, aber sie hat miterlebt, wie ich mich entwickelt habe, nämlich überheblich, Argumenten nicht mehr zugänglich, wenig Zeit für die Familie. Und da ist man in einem System drinnen gefangen und kommt nicht heraus. Ja? Und ich hatte das Glück, dass alles eingestürzt ist und konnte mich dann über die Jahre neu erfinden.
Ja, glaubst du wirklich, dass es ein Glück war, weil du hattest mal 40 oder 45 Millionen Euro, wird gesagt? Ich glaube, du sagst selber, du weißt es nicht mehr genau, wie viel das jetzt wirklich war.
Nein, da geistern ja viele Zahlen durch die Gegend. Diese 40 Millionen Euro war der Umsatz bei der Telekom mit zwei Firmen. Aber Umsatz ist nicht gleich Gewinn, sondern wenn da 15% sozusagen als Deckungsbeitrag bleiben, das ist viel. Aber wir haben gut gelebt. Ich habe viel in die Expansion investiert. Wir hatten ja in ganz Osteuropa ein Netzwerk. Wir hatten auch andere Firmen, Lebensmittelfirmen, Windparks in Osteuropa entwickelt. Und das war eben sozusagen dieser Zwang, mehr, mehr, mehr. Und von dem habe ich mich leiten lassen.
Weißt du heute, woher das gekommen ist? Warum hast du immer mehr, mehr, mehr wollen?
Ich habe oft darüber nachgedacht. Ich bin ja in eine kleine Unternehmerfamilie hineingeboren worden. Es war immer ein Kampf ums Geld. Und ich habe mir schon in jungen Jahren als Ziel zurechtgelegt, ich möchte selbstständig werden und Geldmangel soll bei mir nie im Vordergrund stehen. Und meine Mutter hat mir auch sozusagen das Versprechen abgenommen, du musst immer auf deinen Bruder schauen, dass dem auch gut geht. Und deswegen haben wir auch die Firma gemeinsam gegründet. Und das waren schon sozusagen Markierungen für mich, nämlich das Erfolgsstreben und erfolgreich sein zu müssen, dass das im Vordergrund stand. Das hat mich geprägt.
Ich fand auch ganz spannend, wie du beschreibst, dass der deine Doktorarbeit unter anderem, also für die Doktorarbeit auch in Südafrika recherchiert, beschreibst du in einem Buch, du warst da beim Tourismusminister, glaube ich, da ist ein Butler gekommen mit weißen Handschuhen, der bringt da Tee in einem Porzellan, Wandgemälde, Teppiche, massive Holzmöbel und du schreibst, das ist eine Welt, die war dir fremd, aber die wolltest du zu jedem Preis zu deiner machen. Also dieses so Status und Macht und Erfolg und Pomp. Das war was sehr Anziehendes für dich, wie du jung warst.
Ich komme da als österreichischer Student nach Südafrika, hatte das Glück, dass der oberste Eigentümer des Reisebüros, das gehört einem Versicherungskonzern, dass der einmal bei mir bei einer Tour mitgefahren ist und er zu demselben Zeitpunkt, wo ich studiert habe, er auch ein Postgraduated Masterstudium machte. Und so haben wir uns halt von Student zu Student ausgetauscht und Freundschaft geschlossen. Und er hat mir den Flo ins Ohr gesetzt, über Südafrika eine Dissertation zu schreiben, über den Tourismus. Und er hatte in Südafrika ein faszinierendes Netzwerk. Dazu gehörte auch der Minister. Und da habe ich gemerkt, wenn du ein Netzwerk hast, dann ist das auch immer die Möglichkeit, Türen aufzumachen. Und er hat mir die Tür zum Tourismusminister aufgemacht. Und da bin ich halt in eine Welt eingetaucht, die ich vorher noch nicht kannte. Und das war natürlich auch verlockend, zu sagen, ich möchte ein Teil dieser Welt sein. Auch auf oberster Ebene Türen aufmachen, Dinge möglich machen.
Das finde ich ganz spannend. Wir haben einmal eine Folge gemacht in Erklär mir die Welt, Nummer 219. Da ging es um soziale Vergleiche. Da hat der Sozialpsychologin, die Katja Korkoran, erzählt, so Status ist so ein universelles menschliches Streben. Also da kommt keiner aus. Wir vergleichen uns immer, wo stehen wir in der Hierarchie. Manche Leute machen es dann über Autos oder über schöne Frauen. Andere Leute machen es über, keine Ahnung, bei mir, ich habe zum Beispiel eine große Bibliothek in meinem Wohnzimmer, ganz viele Bücher. Wenn die Gäste kommen, sind wir ganz beeindruckt, ah, wie klug ist denn der? Andere Leute machen es, weil sie gut im Golf sind, oder der andere macht es, weil er möglichst viele, Leben retten möchte. Irgendwie versuchen wir immer, dass wir wer sind und angesehen sind. Also ist ganz universell und auch sehr nachvollziehbar. Aber ich finde es schon spannend, weil es gibt dann bei manchen Leuten gibt es halt so eine quasi eine Grenze, also Dinge, also das habe ich mir bei dir gedacht und auch im Blick auf mein eigenes Leben. Bei mir in meinen 20ern war mir es sehr wichtig, so externe Bestätigung zu bekommen. Ich habe ganz viel gearbeitet, das war mir ganz wichtig. Also ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen, aus einem Bauernhof und ich wollte immer Journalist werden. Und wie ich dann einmal bei einer Zeitung gearbeitet habe und da wollte ich mich unbedingt beweisen, so der kleine Bauernbur, der sitzt jetzt da und der macht besseren Journalismus wie ihr alle. Viel gearbeitet, habe mir auch irgendwie jetzt da so ein kleines Unternehmen aufgebaut und irgendwann dann bin ich, glaube ich zum Glück, mit 29 in eine Depression geschlittert. Alles zu viel, also ich habe ganz viel erreicht, ich habe ein Buch geschrieben, ich war erfolgreicher Journalist und ich war aber einfach innerlich leer, weil ich immer versucht habe, so diese Wertschätzung, die ich mir eigentlich selber geben muss oder die ich durch Beziehungen finden soll, mit dem Versuch, durch was Externes zu holen, so Erfolg, super, hast ein Buch geschrieben, aber jeder, der ein Buch geschrieben hat, weiß, freut man sich vielleicht, aber Glück, jeden Tag irgendwie innere Erfüllung kriegt man auch nicht durch ein Buch und auch nicht durch ein Maserati.
Du beschreibst es ja so schön, du warst innerlich leer. Ich war auch innerlich leer und habe es aber nicht wirklich gemerkt. Ja. Mhm. Und Journalisten fragen mich ja oft, Herr Horecker, was wäre, wenn das nicht aufgeflogen wäre mit der Bubok? Dann ist meine Antwort, dann würden wir heute nicht hier sitzen. Aha, warum? Sag ich, dann hätte ich schon längst einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt gehabt, weil ich so meinen Zwängen ausgeliefert war und das ist mir nicht aufgefallen.
Mhm.
Und ich habe das auch im Buch beschrieben, erst wenn du nichts hast, hast du alles. Das heißt, was ist nichts? Nichts ist die Befreiung von diesen materiellen Dingen, von den Zwängen und dann die Möglichkeit zu haben, den Blick auf das Wesentliche zu werfen. Was ist wesentlich? Ja, wesentlich sind schöne Freundschaften, das ist die Familie, das ist, wenn man in die Natur hinausgehen kann, so wie ich das gestern gesagt habe, wie ich im Wald spazieren war. Und das sind die wesentlichen Dinge, die uns die innere Ruhe bringen. Aber wenn man seinen Zwängen ausgeliefert ist, dann ist das alles nicht sehbar.
Mhm. Ohne jetzt zu persönlich zu werden, du sagst einfach, wo die Grenzen sind. Hast du dich so dann auch, weil du hast ja auch viel nachgedacht und beim Schreiben und auch, schreibst du auch im Gefängnis, hast du viel nachgedacht. Hast du dich dann auch mal so beschäftigt, woher das eigentlich gekommen ist, so diese innere Leere? Hast du mal so in deine Kindheit geblickt, habe ich gemacht mit einer Therapie zum Beispiel?
Naja, diese innere Leere ist davon gekommen, weil ich von meinem ursprünglichen Weg abgewichen bin. Also ich habe mich ja während des Studiums auch mit spirituellen Dingen auseinandergesetzt. Und wie ich dann in das Berufsleben eingestiegen bin, hat sich das immer mehr und mehr nach hinten begeben und ich habe es plötzlich aus den Augen verloren. Das heißt, ich habe meinen Weg verlassen. Und das ist nie gut, aber ich bin trotzdem froh, dass ich alle diese Erfahrungen gemacht habe, weil jetzt weiß ich, wie die Mechanismen sind. Ja?
Mhm. Aber du hättest wahrscheinlich diese Erfahrungen in deinem Leben auch machen können, ohne dass du so viele Leute dabei schädigst, oder?
Ja, natürlich, und das sage ich immer wieder, also es wäre auch anders gegangen, aber ich habe mir eben diese Lernreise ausgesucht und das Leben ist eine Lernreise. Und das kann man ja in vielen Büchern nachlesen, auch in den dreien, die ich als Empfehlung abgegeben habe. Schicksalsschläge sind immer ein Segen. Und zwar deswegen ein Segen, weil sie uns die Möglichkeit geben, nachzudenken, zu reflektieren und dann zu erkennen, was im Leben wesentlich ist.
Mhm. Ja. Ich finde es so spannend, weil ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, das hat den Titel How Modern Media Destroys Our Minds, also wie moderne Medien unsere Köpfe oder unser Nachdenken über die Welt verzerren. Und da ging es auch darum, dass Medien sehr gerne das Böse schaffen, also dass Menschen, die vom Weg abkommen oder auch Dinge machen, die absolut nicht okay sind, die werden so als Wesen dargestellt, die sind ganz anders als wir. Das finde ich so spannend bei deinem Buch und dass du jetzt vor uns sitzt, so quasi auch, was teilweise die Medien als das Böse dargestellt haben. Und also darüber nachzudenken, hey, der ist ja eigentlich wie wir, weil so diese Streben nach Status, Erfolg, es gibt genug Menschen, die irgendwie innerlich leer sind, die sich treiben lassen, auch von Gruppendynamiken etc. Und das habe ich mir irgendwie so als Aufgabe für dieses Gespräch, oder das ist so das, was ich mir gedacht habe, das wäre schön, wenn rauskommt in diesem Gespräch, dass man irgendwie so den Menschen hinter dem Ganzen besser kennenlernt, ohne dass man das relativiert, was du gemacht hast, weil das braucht man auch in einer modernen Demokratie und in einem Rechtsstaat, dass es einfach Dinge gibt, die einerseits strafbar sind, dafür haben wir Gerichte, aber auch sowas wie Moral und Ethik, dass es gewisse Dinge gibt, für die man sich eigentlich schämen sollte, die man lieber nicht macht. Und ich finde es ganz spannend so und so, glaube ich, auch so oder glaube ich nicht, sondern weiß ich, weil das die zig Jahre psychologische Forschung zeigen. Etwas, das wir alle wollen, ist in irgendeiner Form so, wir wollen kompetent sein und wir wollen irgendwo uns weiterentwickeln und wir wollen wirksam sein. Wir wollen irgendwo einen Einfluss haben auf die Dinge und nichts ist schlimmer für einen Menschen, wenn man völlig ohnmächtig ist und das Gefühl hat, so, ob ich auf der Welt bin oder nicht, eigentlich macht das überhaupt keinen Unterschied. Kannst du dich erinnern, wie du mit deiner Agentur dann oder wie du dann in deinem Berufsleben so das Gefühl bekommen hast, so wow, ich kann da eigentlich Einfluss nehmen, ich bin da gut in etwas und dafür gibt mir irgendjemand ein Batzen Geld und ich mache etwas und deshalb passiert dann was anderes. Hast du das in Erinnerung, wo du so gemerkt hast, so wow, bin kompetent, ich habe Einfluss?
Also ich habe das eh vorher schon erklärt, warum war bei mir das Erfolgsstreben so verankert. Und das hat mich eben geleitet, fehlgeleitet. Wenn man sich, wir kommen auf die Welt ohne Gebrauchsanweisung. Wir haben keine Ahnung. Ja? Das ist so, wir fahren auf der Autobahn wie im Nebel, sind 50 Meter nach vorne, auf die Seite, rechts, links und ein bisschen nach hinten. Ja? Und wenn wir uns nicht die wesentlichen Fragen stellen, was macht mich glücklich, warum bin ich auf dieser Welt und was ist danach, dann werden wir immer orientierungslos sein. Und da gibt es ein schönes Buch, das habe ich leider nicht empfohlen, das ist Das Café am Rande der Welt, Joseph Strzelecki. Und da werden genau diese schönen Fragen aufgearbeitet in einem netten Besuch in einem Kaffeehaus eines Werbegurus, mit den Angestellten dort und mit Gästen. Ja. Und ich habe mir dann auch diese Fragen gestellt, nachdem ich abgestürzt bin. Ja. Und solange man sich diese Fragen nicht stellt und selbst für sich drauf kommt, was ist wesentlich, was ist nicht wesentlich, solange wird man herumirren und es ist nicht sehr befriedigend.
Ja. Aber das hat schon viel mit dir gemacht, auch so zu sehen, quasi das, was ich tue, dafür bekomme ich Anerkennung, damit habe ich Erfolg und dafür bezahlen mir Leute auch gutes Geld.
Das sind lauter unwichtige Dinge.
Mhm. Aber damals, also wir reden auch darum, wie kann sowas passieren, gibt ja jetzt viele Menschen dann, wenn sie älter werden, dann denken sie anders zurück, aber gibt ja noch viele, ist mir auch wichtig mit meinem Podcast, mir auch Erfolg haben, ich möchte auch, dass viele Leute hören und wenn ich mehr Geld damit verdiene, dann sehr gerne. Genau, also gibt ja noch viele Leute, denen das wichtig ist und damals war dir das auch sehr wichtig.
Ich habe das eh schon erwähnt. Mhm. Ich habe mich von meinem Erfolgsstreben fehlleiten lassen. Und es irrt der Mensch, solange er strebt, wissen wir als Dr. Faustus. Und das können wir auch im Zitat danach lesen. Und das begegnet jedem von uns in unterschiedlichen Szenen. Und jeder hat die Chance, auf das Wesentliche draufzukommen. Für mich war es sozusagen ein Absturz von ganz oben nach ganz unten. Und ich bin dankbar dafür.
Ist so, das glaube ich auch was Universelles, dass wir das wollen und dass wir Einfluss wollen, dass wir Macht wollen. Bei manchen Dingen habe ich mir aber schon gefragt, so haben gewisse Grundwerte gefehlt. So jetzt in Österreich würde man vielleicht sagen, so Bur ist keine Manieren, so im Sinne von, ich möchte nicht Manieren absprechen, aber so Dinge wie, dass man einfach Leute wissentlich anlügt und dass man das nicht spürt, dass das eigentlich falsch ist. Glaubst du, dass dir da gewisse Grundwerte gefehlt haben, so als Korrektiv, wo du denkst, boah, jetzt habe ich so viel Bauchweh oder schlechtes Gewissen, jetzt kann ich nicht machen?
Also natürlich ist ein wertebasiertes System in einer Gesellschaft ganz wesentlich und deswegen gibt es ja auch Gesetze und deswegen gibt es Ethik und Moral.
Mhm.
Nur ich habe mich von meinem Erfolgsstreben so derartig fehlleiten lassen, dass diese Prinzipien, die ich natürlich alle kannte, dass die plötzlich sozusagen in den Hintergrund gerückt sind und der Erfolg hat bei mir alles gerechtfertigt. Und wenn in meinem Umfeld kritische Fragen waren, habe ich die sofort abgeblockt und habe sie verdrängt.
Mhm.
Und diese Gefahr, die besteht ja für jeden. Ja.
Hat dein Umfeld manchmal kritisch nachgefragt?
Ich habe vorher meine Ex-Frau erwähnt. Und ein schönes Beispiel, im Jahr 2012 ist meine Tochter mit mir mitgefahren nach Brasilien. Und dann haben wir so ein bisschen die Geschehnisse reflektiert. Und dann hat sie mir gesagt, ah, Papa, ist eigentlich gut, dass dir das passiert ist. Sag ich, ha, warum? Sagt sie, ja, ich habe müssen lernen, ohne deinem Geld mir selbst mein Leben zurechtzulegen. Aber was viel wichtiger ist, jetzt bist du wieder ein lieber, netter Papa und früher hast du dich zu einem Arschloch entwickelt. Und recht hat sie gehabt. Ich habe zwar viel Geld gegeben, aber manchmal habe ich ihren Geburtstag vergessen. Oder wenn wir uns getroffen haben, habe ich ihr nicht immer zugehört. Das Handy hat ständig geläutet. Und so entwickelt man sich in eine falsche Richtung, ohne es zu merken.
Wow. Was hat das mit dir gemacht, sowas von deiner Tochter zu hören?
Das war im Jahr 2012. Das war dann ja, eine Bestätigung, dass sie recht hatte.
Mhm.
Und sie hat ja dann auch nach dem Studium hat gesagt, du, ich gehe nach Trinidad, ich will in Österreich mit dem Namen Hohacker, möchte ich mir keinen ersten Job suchen. Ne? Das hat mich schon sehr getroffen, weil mir damit klar war, mit diesem Familiennamen hat sie ein Problem.
Mhm. Ist dir das wichtig, dass du so deinen Namen wieder aussprechbar machst?
Nein, das sind Dinge, die sind alle nicht wichtig. Wichtig ist nämlich der innere Frieden und zu erkennen, wo liegen Talente und Fähigkeiten und was ist meine Lern- und Lebensaufgabe und diese Dinge miteinander zu verknüpfen. Und ich habe viel gelernt und was ist jetzt meine Lebensaufgabe sozusagen für das letzte Viertel meines Lebens? Nämlich meine Erfahrungen mit anderen zu teilen oder wenn mich jemand um Rat fragt, Ratschläge zu geben.
Ja. Jetzt gehe ich zu dem zurück, was Irmgard Gries im ORF gesagt hat zu dir. So, Herr Hochecker, Sie sind ja gebildeter Mann. Ihnen muss das ja bewusst gewesen sein. Du sagst, ganz viel hat man verdrängt. Und finde auch spannend, jetzt kenne ich Karl-Heinz Grasser persönlich nicht, anders als du. Aber in der Öffentlichkeit sagt er immer noch, dass das alles ein Irrtum ist und dass er eigentlich unschuldig ist. Glaubst du ihm das? Glaubst du, dass der so in einem also so die Scheuklappen drauf hat und so in einem Tunnel ist, dass er wirklich davon überzeugt ist, so, die haben sich alle gegen mich verschworen.
Also zuerst zu Irmgard Gries oder andere, die mich sozusagen, oder diese kritische Frage stellen, ich sage immer, das ist die Wahrnehmung dieser Menschen, das ist auch gut und richtig so. Ja? Die sehen das so und da ist nichts dazu zu sagen. Was ist mit Grasser und mit Maischberger? Die haben sich in eine Opferrolle begeben. Und die leben in dieser Opferrolle. Und aus der kommen sie nicht heraus. Und das ist natürlich für die beiden tragisch. Und ich weiß, wie tragisch das ist, weil ich habe auch einmal versucht, mich in eine Opferrolle zu begeben. Wie bös ist die Justiz? Sie verfolgen mich. Man hat mich zu Unrecht verurteilt im BZÖ-Verfahren. Und das glaubt man dann selbst. Und das ist aber furchtbar, ne? Weil aus der Falle kommt man schwer heraus.
Warum ist das furchtbar? Ist ja auch bequem eigentlich.
Naja, das ist überhaupt nicht bequem, weil das ist ja Energie, die in dir arbeitet. Und du musst dir immer sagen, wie ungerecht ist das Leben. Und einer meiner Buchempfehlungen ist das die Macht des positiven Denkens von Dr. Joseph Murphy. Und ich bin halt diesen Weg gegangen, nämlich erstens einmal zu erkennen, was war bei mir nicht richtig, wo habe ich mich falsch entwickelt, wo bin ich falsch abgebogen und wie komme ich aus der Geschichte heraus, wie kann ich den inneren Frieden finden. Ja? Und der Karl-Heinz Grasser und der Walter Meschberger, die werden sich da schwer tun, wenn sie sich nicht aus dieser Opferrolle herausbegeben.
Mhm. Kannst du noch ein bisschen mehr davon erzählen, so in welchem Umfeld du da unterwegs warst im Laufe der Zeit? Oder hast du das eh schon beschrieben? Du bist ja dann zu, also zu dem Scheuklappending gehört auch, dass man sich halt mit Menschen umgibt, die das ähnlich sehen und das ähnlich machen. Darum auch immer so, glaube ich, eine gute Lebensweise zu überlegen, da gut, mit welchen Menschen du dich umgibst. Welcher Zirkel bist du da gekommen?
Also es gibt ja keine Zufälle, es kommen genau die Menschen in unser Leben, die uns helfen, uns weiterzuentwickeln, die uns helfen, etwas zu lernen, die uns den Spiegel vorhalten und das natürlich mit unterschiedlichen Schattierungen. Und ich war halt viele Jahre lang sehr einseitig unterwegs und habe halt nur Augenmerk darauf gelegt, wie kann ich noch erfolgreicher werden. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich dann abgestürzt bin, dann sind sukzessive auch andere Menschen in mein Leben gekommen, ja, durch die ich dann neue Dinge gelernt habe, die mich inspiriert haben. Dann habe ich auch andere Bücher gelesen.
Mhm. Welche Bücher zum Beispiel?
Das eine habe ich schon erwähnt, vom Joseph Murphy, Die Macht des positiven Denkens. Und er beschreibt erstens einmal sein Leben, wie ist er dazu gekommen. Er hatte ein gesundheitliches Problem. Er war ein Sohn einer Pastorenfamilie, hat Theologie studiert und ist dann drauf gekommen, dass man mit der Kraft seiner Gedanken seine Selbstheilungskräfte mobilisieren kann. Und er hat dann auch Psychologie studiert und hat dann seinen Klienten, hat einmal nachgefragt, wie schaut ihre Situation aus? Und dann hat er ihnen Gebete aufgeschrieben, wie sie auf ihre Probleme bezogen Gebete formulieren können. Und das hat mich sehr fasziniert und das habe ich auch gemacht. Das zweite Buch, das mich sehr fasziniert hat, das war vom Tom Wolfe, ein Bestseller, Ein ganzer Kerl. Und da gibt es so gewisse Ähnlichkeiten. Ein erfolgreicher Immobilienmanager oder Eigentümer ist gerade auf seinem Landsitz, hat große Runde von Geschäftsleuten eingeladen, zeigt ihnen sein Pferdegestüt. Und dann gibt es ein Telefonat mit seinem Finanzchef. Und dieses Telefonat hat sein Leben verändert. Da ist er nämlich draufgekommen, dass sein Kartenhaus bald einstürzen wird. Und das war so eine Parallele. Ich bin nach Bulgarien gefahren, kriege den Anruf eines Journalisten, der zu mir sagt, Herr Horker, wir wissen, dass Sie beim Buborg-Verkauf involviert waren. Sie können uns noch ein Zitat geben. Und da habe ich auch gewusst, mein Leben wird sich total verändern. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Mhm. Und was bei dem Buch so toll ist, Ein ganzer Kerl, da gibt es eine zweite Person. Das ist der Crocker und der andere ist der Conrad. Und der ist durch einen Umstand ins Gefängnis gekommen und ist im Gefängnis mit dem Stoizismus in Verbindung gekommen und hat das studiert und hat das gelernt. Und das war für ihn so faszinierend, nämlich nicht auf Außendinge sich konzentrieren, sondern die Welt im Innen zu entdecken. Und durch ein Erdbeben ist er dann aus dem Gefängnis herausgekommen, ist geflüchtet nach Atlanta und hat dann beim Crocker als Assistent angeheuert und hat den mit dem Stoizismus in Verbindung gebracht. Und das hat auch für ihn das Leben verändert, nämlich zu erkennen, was wesentlich und nicht wesentlich ist. Und das war so für mich auch eine Parallele in meinem Leben.
Mhm. Mhm. Als dieser bulgarische Journalist bei dir angerufen hat.
Das war ein österreichischer Journalist.
Österreichischer Journalist. Was ist da in deinem Kopf vorgegangen?
Ja.
Fuck.
Na, da hast du so, und jetzt ändert sich alles. Jetzt ändert sich alles, das war mir bewusst. Und dann habe ich in eine Art Krisenmodus umgeschaltet. Was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt war, ich habe beim damaligen Chef der Immofinanz angerufen und gesagt, wie kann das möglich sein, dass das Öffentliche sagt, ja, Hochwecker, im März wurde unser Finanzchef einvernommen und der hat offengelegt, dass die Provision an Sie geflossen ist. Und da war mir auch klar, jetzt ist es öffentlich. Ne? Der nächste Schritt war, Anwalt anrufen, Anwalt treffen und mit ihm besprechen, was ist zu tun. Und so haben wir dann die Dinge abgearbeitet.
Und gab es da mal einen Moment, wo du gewusst hast, so okay, da komme ich nicht mehr raus?
Ich habe damals auch, wie es wirklich arg war, eine Beraterin angerufen, in München, die Sonja Schön, die hat Manager-Horoskope gemacht und ich habe gesagt, Frau Schön, können Sie bitte mal nachlesen, was über mich geschrieben wird? Ich habe nicht mehr gesagt. Und ich rufe sie in 2-3 Tagen wieder an und sie sagen mir, wie sich meine Zukunft entwickeln wird. Und ich habe sie dann nach 3 Tagen angerufen und sie gesagt, Herr Ulrike, es ist ein Wahnsinn, was da über Sie hereingebrochen ist. Und ich habe mir Ihren Radix, so heißt das in der Astrologie, angeschaut und immer wieder angeschaut. Und ich kann Ihnen nur eines sagen, auch wenn Sie lange, lange Zeit kein Licht im Tunnel sehen, irgendwann werden Sie wieder wie der Phönix aus der Asche steigen. Und allein das hat mir geholfen, mit den ganzen Schwierigkeiten umzugehen, weil ich habe im tiefsten Innern gespürt, irgendwann wird es vorbei sein.
Und dieser Moment, wo du dann verurteilt wurdest, kannst du dich an den noch erinnern, was da in dir vorgegangen ist?
Na, ich bin ja 2-mal verurteilt worden. Das erste Mal in der Telekom-Sache, da war ich dann eigentlich schon ein bisschen in dem Erkenntnisprozess drinnen. Ich habe ein paar Tage davor, vor dem Urteil, hat mir mein Zellenkollege hat gesagt, Peter, du hast am Dienstag die Verhandlung, mach ein Geständnis, vielleicht kriegst du eine bedingte Strafe. Und ich habe zu ihm gesagt, du, worüber soll ich ein Geständnis machen? Ich bin zu Unrecht verurteilt worden. Er hat gesagt, ja, ja. 90% der Leute, die da herinnen sitzen, sind zu Unrecht verurteilt worden, setz dich hin und schreib ein Geständnis. Legt mir ein paar Blätter Papier hin und einen Kugelschreiber. Und da bin ich gesessen. Er hat ein Mittagsschläfchen gemacht. Und dann habe ich begonnen nachzudenken. Wie haben mich die Staatsanwälte wahrgenommen als Lobbyisten, der immer nur das sagt, was ihm nicht schadet? Wie war das damals mit dem Telekom-Finanzvorstand, der mich gefragt hat? Der Gorbach war bei uns und hat gebeten, wir sollen ihm seinen Wahlkampf finanzieren. Und dann ist mir plötzlich meine Rolle bewusst geworden, nämlich zwischen Wirtschaft und Politik als Mediator immer Vorschläge zu machen, damit die beiden Seiten zu ihrem eigenen Vorteil agieren können. Und da ist mir auch klar geworden, dass der Schießler vollkommen recht gehabt hat und gesagt hat, ja, es war die Idee von Peter Hochreger. Und daher war die Verurteilung die erste, die habe ich dann schon als zu Recht empfunden. Und beim Buchhoch-Prozess war es dann so, ich habe ein Geständnis abgelegt. Die Richterin hat in der ersten Instanz gemeint, sie braucht mein Geständnis nicht, weil eh alles klar war. Sie hat das aus ihrer Sicht klug gemacht, weil man ihr unterstellt hat, es gab einen Deal zwischen mir und der Justiz, was nicht stimmte, aber krass, als Anwälte haben das behauptet. Aber ich habe dann in der zweiten Instanz beim OGH genau das Urteil bekommen, das wir uns erwartet haben, nämlich 3 Jahre, davon 1 Jahr unbedingt. Und das habe ich als gerecht empfunden.
Und war das für dich dann so der Gang ins Gefängnis? So, ist das irgendwie schambehaftet? Jetzt verliere ich mein Gesicht? Oder was geht da in einem vor, wenn man dann ins Gefängnis kommt?
Also das habe ich überhaupt nicht gedacht. Bei mir hat sich ein Schalter umgelegt. Ich bin jetzt in einer neuen Situation. Was muss ich machen, um in dieser neuen Situation überleben zu kommen, überleben zu können? Und an Scham oder sowas habe ich überhaupt nicht gedacht.
Ja. Bist du da eher so der funktionale Typ, so Gefühle ein bisschen zur Seite und so, was tun wir jetzt?
Genau, was ist zu tun?
Ja. Und wie geht es dir jetzt damit, dass du nochmal, ich glaube ein Jahr lang musst du nochmal, oder?
Das Gefängnis. Ist ja so, wenn du ein Jahr unbedingt hast, das sind 12 Monate, dann gab es nach der alten Regelung die Möglichkeit, diese 12 Monate in Form einer Fußfessel abzudienen. Jetzt ist ein neues Gesetz seit September. Das heißt, diese 12 Monate wurden auf 24 Monate erhöht. Das ist sozusagen auch für Grasser und Maischberger interessant. Ich habe einen Antrag auf Fußfessel gestellt und ich gehe davon aus, dass der genehmigt wird. Und sobald da die Dinge sozusagen feststehen, werde ich die Fußfessel tragen.
Und Fußfessel heißt dann, du darfst nur zu einem gewissen Zeitpunkt deine Wohnung, dein Haus verlassen.
Es ist so, da gibt es Kernzeiten. Das ist je nachdem, was man für eine Arbeit hat, zwischen 7 oder 8 Uhr am Abend und 7 Uhr in der Früh. Und dann, wenn man zur Arbeit fährt, dann fährt man zur Arbeit, dann verrichtet man seine Arbeit und am Abend geht man wieder in seine Wohnung und bleibt in seiner Wohnung. Also das heißt, der Bewegungsradius ist genau eingegrenzt und ich habe eine Arbeit und ich habe eine Wohnung und damit sind diese Grundvoraussetzungen erfüllt.
Du schreibst in deinem Buch auch so, es beginnt irgendwie klein, Korruption, mit vielen kleinen Gefälligkeiten, mit tausenden kleinen Entscheidungen. Kannst du beschreiben, wo das beginnt?
Also, das habe ich jetzt natürlich nicht so im Kopf, aber man macht Kompromisse. Also, ein Beispiel. Die Telekom ist zu mir gekommen und gesagt, ja, wir haben da einen Berater, den müssen wir 500.000 Euro geben. Der ist ein Berater für Osteuropa und wir würden das gerne über dich abwickeln. Ich sage, ja, wie soll das gehen? Naja, du stellst uns eine Rechnung über 1 Million Euro, versteuerst das, gibst uns dann 500.000 Euro und dein Honorar sind 100.000 Euro. Das heißt, ich habe dann der Telekom sozusagen eine Rechnung gestellt für 1,1 Millionen Euro, habe 500.000 Euro abgehoben und habe 2 Telekom-Manager diese 500.000 Euro übergeben. So, ich habe mich natürlich bei meinem Steuerberater erkundigt, habe gesagt, das ist Geld für Osteuropa. Hat er gesagt, okay, Bestechung in Osteuropa ist in Österreich nicht strafbar und damit war für mich der Fall erledigt, ja. Ich habe auch gut geschlafen, die Frage habe ich ja oft gestellt bekommen und das hätte ich natürlich überhaupt nicht machen dürfen. Aber warum habe ich es gemacht? Die Telekom war mein größter Kunde, ich konnte ihnen helfen, damit war mir klar, die werden mich immer wieder brauchen und so kommt halt ein Ding nach dem anderen, das man besser nicht gemacht hätte.
Mit welchen Gefühlen blickst du so auf dein Leben zurück? Gibt es da sowas wie Reue? Oder, weil du sagst, so, das ist, bist quasi in irgendeiner Form auch dankbar, dass es passiert, das war halt dein Lernweg. Ist auch eine nette Erzählung, die es dir vielleicht ein bisschen leichter macht, oder?
Naja, die Frage ist, was ist Reue, ja? Ich habe mich bei Menschen entschuldigt, denen ich Schaden zugefügt habe. Und das habe ich auch mit tiefster Überzeugung gemacht und habe mich dafür entschuldigt. Natürlich ist mir auch klar, und das habe ich auch in den Verfahren gesagt, ich habe Fehler gemacht, das war nicht in Ordnung. Und so ist es. Aber die schwierigsten Situationen oder auch Fehler sind unsere besten Lehrmeister, weil es geht letztendlich darum, uns weiterzuentwickeln, ja, und die wesentlichen Dinge im Leben zu erkennen. Und das habe ich vorher gesagt, die da sind, ja. Freunde, Familie.
Bei wem, darf ich fragen, bei wem du dich entschuldigt hast?
Einer ist im Buch beschrieben, natürlich dann auch bei meiner Familie, bei meiner Tochter, bei meiner Ex-Frau.
Und wofür hast du dich entschuldigt?
Ja, dass ich ihnen Schaden zugefügt habe.
Weil du das Gefühl hattest, du hast deinen Kopf immer woanders gehabt.
Das ist ja so, wenn man nur an sich denkt, egoistische Ziele verfolgt, dann handelt man nicht zum Wohle anderer und zum Wohle aller. Ja? Und das ist eigentlich das, was in unserer Gesellschaft nicht sehr gut ist, wenn man sich nur auf sich selbst konzentriert und die anderen, nämlich andere Menschen, die Umwelt, die Tiere, außer Acht lässt.
Ja. Lieber Peter, danke für deine Zeit.
Lieber Andreas, danke fürs Dasein, danke für deine Fragen.
Dankeschön. Was nehme ich mir mit? Erstens, der Mensch ist ein Meister der Verdrängung. Ich glaube, Peter, seine Geschichte mit den Scheuklappen und dass er das meiste davon tatsächlich verdrängt hat und zur Seite geschoben hat. Und das Unrechtsbewusstsein kommt dann erst oft lange Zeit später, wenn man aus einer Situation draußen ist. Das hat mich ein bisschen an Erzählungen von Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, erinnert oder auch an Leute, die in Sekten waren. Das ergibt alles sehr lange sehr viel Sinn, bis man dann plötzlich draußen ist und das alles gar keinen Sinn mehr ergibt. Zweitens, der Mensch ist immer auf der Suche nach sich selbst. Ich teile Peters esoterische Ansichten nicht. Das weiß jeder, der Erklär mir die Welt hört, zum Beispiel die Folge über Astrologie. Aber ich finde Peters Auseinandersetzung mit seinem Leben nachvollziehbar. Ich glaube, irgendwann stellt sich jeder diese Fragen und ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, dass man dort landet, wo man ist. Man hat eine gewisse Prägung durch sein Umfeld und das Elternhaus. Man sucht sich dann Leute, die so ähnlich ticken wie man selbst. Und was wir richtig oder falsch empfinden, das wird sehr stark durch unser soziales Umfeld geprägt. Drittens, Peter arbeitet auch an seiner eigenen Erzählung. Es war jahrzehntelang sein Job, das Image von Marken, Unternehmen oder Personen aufzupolieren und genau das macht er gerade auch mit sich selbst. Er beschreibt in seinem eigenen Buch auch explizit, wie man Bücher dazu verwenden kann, das Image einer Person in der Öffentlichkeit zu verändern. Über Peter wurde sehr viel in den Medien berichtet, geschrieben und erzählt. Und dass er da selber jetzt auch ein Wörtchen mitreden möchte, ist einfach nur nachvollziehbar.
Das Outro gibt es heute von mir, Laura, und ich bin die Hörerin des Monats. Beruflich bin ich Wissenschaftlerin und in meiner Arbeit beschäftige ich mich hauptsächlich damit, wie sich eine Eizelle für die Befruchtung und die weitere Entwicklung zu einem Embryo vorbereitet. Um das auf einer molekularen Ebene zu verstehen, mache ich verschiedenste Experimente im Labor. Dabei braucht man vor allem viel Geduld und hohe Frustrationstoleranz, da wichtige Erkenntnisse oft richtig lange auf sich warten lassen. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass Forschung ein sehr langwieriger Prozess ist und dass es auch nicht immer von Erfolg geprägt ist. Wenn man allerdings mal einen richtig guten Datensatz zusammenbringt, dann ist die Freude und die Euphorie darüber umso größer. Das und noch viel mehr erklärt auch Martin Moder in der Folge 302 »Erklär mir Wissenschaft«, die ich euch allen nur ans Herz legen kann. Leider wird unsere Bevölkerung immer wissenschaftsskeptischer und ich bin sehr glücklich, dass Podcasts wie Erklär mir die Welt dazu beitragen, Wissenschaft besser zu verstehen. Und jetzt noch zu den Credits. Erklär mir die Welt wäre nicht möglich ohne die Mitarbeit von Valentina Pfattner und Thomas Pelkmann, sowie auch Andreas Fischer von Sissi Grant, der für gutes Audio und Video sorgt. Vermarktet wird Erklär mir die Welt von Therese Illnasch und Stefan Lasnik von Missing Link. Danke auch an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten, sowie allen UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Mitteln unterstützen. Möchtest du das auch? Dann unterstütze doch den Podcast auf erklärme.at/support. Bis dahin eine gute Zeit, eure Laura.